Ulrich Vosgerau ist bei mir Rechtsanwalt auf einem Demokratiekongress, wo es sehr viel auch um Meinungsfreiheit, um Medien geht. Mir fiel da als erstes ein, vor einem Jahr, da haben Sie einen ziemlich großen Prozess gewonnen. Da ging es um das Verbot des Kompaktmagazins, also der erstmalige Versuch, wirklich eine größere Zeitschrift, ein größeres Medium regelrecht zu verbieten. Wie ist der Stand der Presse- und Meinungsfreiheit aus Ihrer Sicht?
Na, der Stand der Presse- und Meinungsfreiheit ist höchst problematisch. Das ist ja auch Thema dieser ersten Demokratietagung der AfD-Bundestagsfraktion. Und der schöne Erfolg, den Sie erwähnt haben, dass wir also für das Kompaktmagazin hundertprozentig gewonnen haben, der ist ja bei Licht betrachtet nicht halb so schön, wie man denken sollte. Denn unser Ziel war ja auch damals gewesen, ein wirkliches Grundlagenurteil zu erzielen, wo dann eben ganz klar drin steht, dass ein Innenminister ohne Mitwirkung eines Gerichts auf gar keinen Fall jemals ein reguläres Pressemedium verbieten kann. Das war nicht das Ergebnis des Verfahrens. Das Ergebnis war nur, dass es eben im Einzelfall nicht gereicht hat. Und insofern ist das ein gutes Beispiel, in welch großer Gefahr die Meinungsfreiheit in Deutschland wirklich ist.
Trotzdem muss man sagen, es hat jetzt bisher, gut, das ist auch erst ein Jahr her, noch kein vergleichbares Verbot gegeben. Also das, was vielleicht manche gedacht haben, wenn das Gericht anders urteilen würde in Leipzig, dann kommen gleich die nächsten drei Dinger. Das ist nicht passiert.
Das ist völlig richtig und das ist auch ein optimistischer Ausklang. Das habe ich auch genauso vorhergesagt, denn selbstverständlich ist das Urteil nicht sinnlos. Trotzdem bleibt das Urteil ein Riesenerfolg. Ich habe in der Tat am Ende des Verfahrens auch gleich gesagt in die Mikrofone, das werden die so schnell nicht wieder versuchen. Ja, wenn das bei Kompakt schiefgegangen ist, dann wird es bei den anderen auch schief gehen. Das ist natürlich schon ein Erfolg, ja.
Jetzt erleben wir andere Angriffe auf die Meinungsfreiheit, die, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich weniger grob sind. Also bleiben wir beim Beispiel Kompakt. Da hat jetzt die Leitung dieses Hauses des Bundestages Ihnen ein Bußgeld angedroht bis, ich glaube, 100.000 Euro. Illegale Parteienfinanzierung war mehr oder weniger der Vorwurf. Wird da jetzt versucht, so mit der über die Verwaltungsbürokratie etwas zu exekutieren, was man auf anderem Wege nicht machen kann?
Den Fall mit dem Bußgeld für Kompakt würde ich nicht als unmittelbaren Eingriff in die Meinungsfreiheit gehen. Da geht es eben um das nicht ganz einfache Recht der Parteienfinanzierung. Da gibt es Auseinandersetzungen, die zu klären sind. Ich weiß, dass Kompaktmagazin großen Wert auf die Feststellung legt, das sei keine AfD-Reklame gewesen, sondern ein Bekenntnis zur politischen Opposition, die ja sehr viel breiter ist. Das wird dann im Rahmen des Bußgeldverfahrens noch zu klären sein. Die Meinungsfreiheit ist eher von anderen Dingen, glaube ich, betroffen als jetzt von dieser Parteienfinanzierungsgeschichte, die sich im Nachgang der letzten Bundestagswahl ergeben hat.
Ich vermute, was Sie da meinen, sind so Dinge wie Trusted Flagger und ähnliche. Kann man da als Jurist groß was machen? Ich meine, diese Meldestellen arbeiten ja so ein bisschen in der Grauzone. Das sind keine Regierungsentscheidungen, sind oft so gar keine Entscheidungen. Das wabert dann so und ist dann irgendwann Realität.
Ja, diese Meldestellenarchitektur ist natürlich ein rechtsstaatlicher Skandal und das dürfte es in einem liberalen Verfassungsstaat überhaupt nicht geben. Also Meldestellen durchweg staatlich finanziert oder mitfinanziert, die sich mit vollkommen legalem Verhalten befassen. Auch hier hat es allerdings Rückschläge gegeben für die Gegner der Meinungsfreiheit. Zum Beispiel war es ein Nebeneffekt, wenn ich das jetzt recht erinnere, dieser Bolz-Affäre, der ja von einer hessischen Meldestelle zunächst gemeldet worden ist, dass im Nachgang dann das Bundesland Hessen jedenfalls angewiesen hat, dass seine Meldestellen sich nur noch um hessische Fälle kümmern sollen und nicht mehr um ganz Deutschland. Das hat die bestimmt auch etwas eingeschränkt.
Was ist Ihre Meinung? Warum gibt es jetzt diese Schritte zurück? Sind das rechtliche Erfolge? Ist es einfach der öffentliche Druck? Merken die vielleicht selber, dass sie jetzt langsam sich in der Sphäre bewegen, die zumindest schwierig ist?
Also, es muss noch sehr viel mehr passieren. Es hat Erfolge gegeben und die Erfolge haben dazu geführt, dass die Gerichte teilweise vorsichtiger werden. Das war zum Beispiel auch der bekannte Fall Bendels, wo ja dann die Staatsanwaltschaft selbst zurückrudern müsste. Es muss noch mehr Erfolge geben und ich sehe auch gegenläufige Tendenzen, die mir derzeit Sorge machen und die ich vor den Gerichten weiter verfolge. Es gibt zum Beispiel die Tendenz, dass insbesondere wenn Politiker oder sonstige Angehörige des öffentlichen Dienstes sich durch irgendwelche Meinungsäußerungen auf den Schlips getreten fühlen, dass die überhaupt keine Zivilrechte Unterlassungsklage oder Abmahnung mehr anstreben, zumeist wohl deswegen, weil sie sich vorher beraten lassen und erkennen, dass das völlig aussichtslos wäre, weil eben viele Dinge von der Meinungsfreiheit selbstverständlich gedeckt sind, sondern die gehen gleich zur Staatsanwaltschaft, machen da Anzeige wegen irgendwelcher Delikte, Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung und finden dann in der Tat gar nicht selten erstens einen Staatsanwalt, der einen Strafbefehl beantragt und zweitens auch noch ein Amtsgericht, das den Strafbefehl erlässt. Das hat es jetzt mehrmals gegeben, da habe ich mehrere offene Fälle, wo ich gegen ankämpfe und in diesem Zusammenhang wäre daran zu erinnern, das halten sich wohl einige nicht vor Augen, dass die Verfolgung Unschuldiger eine Straftat ist. Das betrifft vor allem den Staatsanwalt. Und dass erst recht natürlich die Rechtsbeugung eine Straftat ist. Das könnte den Amtsrichter betreffen, der so einen Strafbefehl eben geistlos einfach unterzeichnet.
Aber so ein Fall ist mir nicht bekannt, dass da ein Amtsrichter belangt wurde.
Bisher noch nicht. Daran arbeiten wir. Das müssen wir mal sehen. Die Rechtsprechung stellt insbesondere, und zwar unter dem Protest der Kommentarliteratur, ganz besonders hohe Voraussetzungen für die Rechtsbeugung auf. Die Rechtsprechung sagt etwas ganz Seltsames. Die Rechtsprechung sagt nämlich, naja, dieser Tatbestand der Rechtsbeugung, der darf ja nicht dazu führen, dass bestandskräftige Urteile dann nochmals überprüft werden. Also diesmal durch die Strafverfolgungsbehörden. Aber genauso ist das im Gesetz selbstverständlich angelegt. Aber weil eben die Rechtsprechung, die natürlich hier auch immer ein Stück weit Rechtsprechung in eigener Sache ist, denn es sind ja immer Richter betroffen, die hier besonders hohe Hürden aufgestellt hat. Die führt dazu, dass die Verfolgung von Richtern wegen Rechtsbeugung bisher noch extrem selten ist.
Mein Eindruck ist, dass zum Teil auch vorher angesetzt wird. Also wir sind dann es gibt dann diese Majestätsbeleidigungsanzeige. Am Ende werde ich freigesprochen, aber ich hatte dann bis dahin 5 Hausdurchsuchungen, die Nachbarn reden nicht mehr mit mir. Also der Freispruch ist mir dann auch schon egal.
Ganz genau. Das ist diese Angelegenheit, die wir seit mehreren Jahren sehen, dass Hausdurchsuchungen als Sanktionsmittel eingesetzt wird. Diese 3 merkwürdigen Göttinger Staatsanwälte in dem berühmt gewordenen CBS-Film haben sich ja offen dazu bekannt, dass also Hausdurchsuchung und Beschlagnahme etwa von Mobilfunkgeräten eine Sanktionsmaßnahme sei. In der Tat, das ist eine Tendenz, dass staatliche Stellen, Staatsanwaltschaften bewusst das machen, was sie von Grundrechts wegen nicht machen dürfen, nämlich sogenannte Chilling Effects gegenüber der Meinungsfreiheit aufstellen. Dass also der Bürger zwar einerseits sich dahingehend beraten lassen kann, dass das, was er sagen will, vollkommen legal ist und vollkommen von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, er aber andererseits bedenken muss, naja, vielleicht kriege ich so viel Ärger, auch wenn das nach 2 Jahren alles eingestellt wird, ist es das doch nicht wert. Das ist genau das, was eigentlich nicht passieren darf.
Wo wäre denn, das sind ja oft so Beleidigungsgeschichten, also 188, wo ist denn da aus Ihrer Sicht die Grenze? Also natürlich, wenn man sich beleidigt fühlt, ist vielleicht von der Person ein bisschen unterschiedlich. Aber ich würde sagen, also Lügenfritz, da hört man in Berliner Kneipen noch ganz andere Wörter. Das ist so schlimm, ist es nicht.
Nein, und das ist selbstverständlich von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Besonderheit bei 188 ist ja, dass das ein Offizialdelikt ist. Das heißt, es kann sogar ohne Strafantrag verfolgt werden. Und es soll eben schärfer bestraft werden. Bei 188 Strafgesetzbuch, das ist eine Vorschrift, die auch gleich aus mehreren verschiedenen Gründen, übrigens verfassungswidrig ist, da sehe ich jetzt Bewegung. Also die will man jetzt nicht abschaffen, was man eigentlich machen sollte, sondern man will sie jetzt einschränken, offenbar auf Kommunalpolitiker.
Sind wir insgesamt auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg?
Wir sind insgesamt auf einem richtigen Weg. Wir haben schon erste Erfolge errungen, insbesondere vor Strafgerichten. Wir werden das weiter verfolgen. Es ist allerdings, wie ein Buch von Günter Grass damals hieß, aus dem Tagebuch einer Schnecke, es geht natürlich viel zu langsam, ja, aber die Richtung ist grundsätzlich die richtige.
Abschließend nochmal ein anderes Thema. Sie haben ja in der ganzen Potsdam-Geschichte im Grunde ausschließlich juristische oder vielleicht auch fast ausschließlich juristische Erfolge erzielt. Dennoch, ich glaube, sagen wir mal, der Vorwurf ist sozusagen in der Welt. Der hat sich in den Köpfen vielfach festgesetzt. Wie würden Sie jetzt im Rückblick diese ganze Geschichte bewerten?
Das ist eigentlich gar nicht mein Eindruck, dass ich die Geschichte in Köpfen verfestigt habe. Es ist in der Tat bis auf den heutigen Tag noch die Rede von Potsdam-Deportationsplänen und wie dieses Narrativ lautet. Das wird allerdings, jedenfalls nach meiner Beobachtung, nur noch verwendet, um die eigene Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, zu einer bestimmten Partei, zu einer bestimmten Elite zu dokumentieren. Das glaubt eigentlich niemand mehr. Das heißt, bereits seit eigentlich spätestens, sage ich mal, dem Anfang des Jahres 25 hat sich sowohl bei Politikern wie bei Medien wirklich durchgreifend herumgesprochen, dass es eine Zeitungsente gewesen ist. Das wird nur noch aus Trotz gesagt und um eine bestimmte Gruppenzugehörigkeit aufrechtzuerhalten. Was mich natürlich stört, bis auf den heutigen Tag, ist, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eben unvergleichlich zur Verbreitung dieser Märchen beigetragen hat, dass da bisher nicht wirklich das richtig gestellt worden ist. Da werden wir gegen Ende dieses Jahres 26 eben noch den Ausgang 2 Berufungsverfahren in Hamburg erleben und 1 Berufungsverfahrens hier in Berlin. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die auch gewinnen werden. Und dann gibt es wieder eine neue Chance, dann werden wir mal sehen, ob dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk vielleicht was berichtet.
Kommen Sie da beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch an die Grenze, dass Sie es da mit Leuten zu tun haben, die sagen, ja, wenn es teuer wird, zahlt es ja der Gebührenzahler?
Ja, selbstverständlich. Das ist selbstverständlich deren Mentalität. Es ist ja vom allerersten Tag an aufgefallen, dass sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, gegen die ich alle prozessiert habe und wo ich auch alle Verfahren gewonnen habe, dass die sich selbst von sehr, sehr teuren, spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien vertreten lassen, die sicherlich nicht unter 500 Euro pro Stunde kosten. Und das ist ja deswegen besonders auffällig, weil ja die öffentlich-rechtlichen Senderanstalten selbstverständlich eigene Rechtsabteilungen haben, wo auch speziell Juristen sitzen, die auf Presse- und Medienrecht spezialisiert sind, sonst würden sie ja nicht da sitzen. Und dennoch bedienen die sich große Anwaltskanzleien und stehen natürlich immer auf dem Standpunkt, wir haben unendlich viel Geld, wir haben Geld wie Heu, uns wird es nicht ausgehen. Und deswegen lassen sie es auf solche Verfahren auch ankommen und sagen dann natürlich im Übrigen, auch wenn wir das Verfahren verlieren, wir müssen sowieso nicht privat bezahlen und wir müssen auch nicht darüber berichten. Also ist alles halb so schlimm.
Herzlichen Dank.